Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Und schön ist, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns auch gelegentlich mal Fragen stellen. Und mit einer solchen Frage oder besser gesagt einem Themenvorschlag geht's heute gleich los. Roman, du hast die Frage vor dir liegen.
Genau, ich lese einfach mal auszugsweise vor. Häufig werden bei großen, komplexen Baumaßnahmen vor allem Einzelfristen vom Fachbereich gefordert und dann auch in die Vergabeunterlagen aufgenommen. Diese sind aber nicht immer besonders wichtige Einzelfristen und die Diskussion zwischen Vergabestelle und Fachbereich gestaltet sich mitunter kompliziert. Besonders schwierig wird es dann, wenn man versucht, im Fachbereich zu erläutern, dass wenn wir in jedem einzelnen Fall es nicht schaffen, Baufreiheit herzustellen, der Auftraggeber auch schnell im Gläubigerverzug landen kann und dass das dann auch Ansprüche auf Seiten des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber auslösen kann. Und die Frage ist es schlicht und ergreifend, wie würden Sie empfehlen, mit dem Thema umzugehen? Ich stelle es jetzt mal in den Raum. Thorsten.
Ja, es ist spannend, an der Stelle vielleicht eine eindeutig klare Aussage zu treffen, denn wie so oft in der Juristerei kommt es auf viele Umstände an. Und ich glaube, wir müssen uns dem Thema erstmal nähern mit der Frage, was sind denn eigentlich Fristen im Vertrag? Und da ist eine ganz zentrale Norm, der Paragraph 5 der VOBB, der uns den Begriff der Ausführungsfristen näher bringt. Ich lese vielleicht einfach mal kurz den Absatz 1 vor. Die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen, Klammer auf, Vertragsfristen zu beginnen, angemessen zu fördern und zu vollenden. In einem Bauzeitenplan enthaltene Einzelfristen, da kommt der schöne Begriff vor, gelten nur dann als Vertragsfristen, wenn diese im Vertrag ausdrücklich vereinbart ist. Also da ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt drin. Diese Einzelfristen, die wir auch aus täglichen Diskussionen oder aus häufigen Diskussionen kennen, die gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Die können auf das hohe Niveau der Ausführungsfrist gehoben werden, werden dadurch dann zu einer Vertragsfrist im Sinne der VOBB und haben damit dann besondere Bedeutung. Oder sie bleiben, ja, sag ich jetzt mal, einfache Einzelfristen, die irgendwo im Vertrag auftauchen. Und da hängt schon mal viel dran. Und dann muss man sich überlegen, wie man sich taktet, weil ich glaube, das kann man auch schon mal vorwegnehmen, was in der Frage angedeutet ist. Man schafft sich natürlich Klarheit für den Vertrag, wenn man viele Fristen reinpackt. Man setzt aber nicht nur den Auftragnehmer gewissermaßen unter Druck, sondern gegebenenfalls auch sich selber, wenn man dadurch die Baustelle sehr eng taktet und selber Auftragnehmern mehr oder weniger verspricht, dass zu bestimmten Zeiten begonnen werden kann. Also so viel vielleicht mal ganz kurz schon zum Einstieg. Und jetzt werden wir uns, glaube ich, langsam rantasten, um der Antwort auf die Frage näher zu kommen. Aber man kann sich der Frage, glaube ich, nur nähern. Und im Einzelfall muss man dann eine vernünftige Entscheidung treffen.
Ich versuche mich jetzt mal in die Vergabestelle hinein zu versetzen. Also man ist beim Erstellen der Vergabeunterlagen, man hat eine Baumaßnahme vor Augen, man hat vielleicht auch eine enge Zeitvorgabe, muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Baumaßnahme fertig sein oder zumindest irgendeinen Meilenstein erreicht haben. Es muss irgendwas passieren bis zu einem bestimmten Tag X. Und dann überlegt man sich eben, ja, wie kriege ich das am besten hin? Und ich glaube, das ist erstmal so diese Grundüberlegung, die man sich macht. Ja, setze ich da dem Auftragnehmer möglichst enge Fristen, gebe ich dem einen möglichst engen Zeitplan mit an die Hand, um ihn dann eben ja dazu zu zwingen, auch zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig zu sein. Ich glaube, das ist so die Überlegung, die man im Hinterkopf hat, wenn man sich mit dem Thema Fristen befasst. Und dann kommt genau das, was du eben gesagt hast, Thorsten, ins Spiel. Man hat ja natürlich einen Bauzeitenplan. Man hat ja einen irgendwie getakteten Terminplan vor sich, wo man weiß, ja, im Januar kann ich das vielleicht noch machen, dann wird es wieder wärmer, dann kann ich ab März, April an der Baustelle vielleicht eher mit den Außenarbeiten wieder weitermachen. Also man hat dann einen Plan vor sich und dann muss ich mich ja irgendwo mal festlegen und die Frage beantworten, welche von diesen Fristen, von diesen Meilensteinen mache ich eben zur Vertragsfrist. Wir können vielleicht mal einfach uns überlegen, was ist ein Vorteil, wenn ich sehr viele Fristen drin habe. Es gibt vielleicht Vorteile, die man da auf zeigen kann und was ist eben ein Nachteil, wenn man das macht. Vielleicht erstmal zu den Vorteilen, wir haben jetzt schon einige genannt. Ich takte natürlich meinen Vertragspartner da eng ein. Das heißt, ich vermittle vielleicht auch der Stelle, für die ich dieses Bauwerk erstelle oder erstellen muss, eine gewisse Sicherheit, weil ich sagen kann, hier lieber Nutzer, schau her, wir haben alles im Griff, wir haben einen ganz engen Zeitplan, wir haben unseren Vertragspartner hier an diese Fristen gebunden, läuft alles. Also mehr können wir nicht machen, das Ding, das wird schon fertig bis Ende Oktober oder wann auch immer. Ja, das ist ein Vorteil, aber die Nachteile, ja, Roman, sind wahrscheinlich wirklich die, dass ich mich ja auch selbst damit sehr unter Druck setze als Auftraggeber, wenn ich das mache mit diesen Fristen.
Das ist genau der Punkt. Ich gebe damit natürlich zu verstehen, zu dem Zeitpunkt kann gebaut werden. Das klingt jetzt auf den ersten Blick ja gar nicht so schlimm, ist ja in der Regel auch der Fall. Und erst einmal möchte man es ja auch so takten, da soll ja auch gebaut werden können. Aber gerade bei der Vergabe von Einzelgewerken, oder vielleicht auch im Erdbau, wo man mal was findet, womit man nicht rechnet. Oder auch bauen im Herbst oder über den Winter, wo das Wetter vorübergehend vielleicht mal starke Regenereignisse oder heftigen Schneefall bereithält, der den Bauablauf verzögern kann, ist man schnell in der Situation, dass aus Gründen, die man gar nicht so schnell abstellen kann, man Zeit verloren hat. Und dann kann man diese Zusage, die ja auch in dieser Vertragsfrist steckt, einfach nicht mehr halten. Und dann hat man sehr, sehr schnell die Situation des Annahmeversuchs und hat sehr schnell die Situation, dass man einen Bauablauf neu koordinieren muss, was auch dazu führt, dass man unter Umständen danach folgende Gewerke und nachfolgende Fristen neu koordinieren muss und hat durch die Vertragsfrist nicht allzu viel gewonnen. Ich möchte vielleicht nochmal hervorheben, was denn der wesentliche Unterschied eigentlich ist zwischen Vertragsfristen und anderen Fristen. Denn eigentlich, korrigiert mich, eigentlich ist der Unterschied doch gar nicht so groß. Wenn ich den Paragraph 5 lese, sagt der, die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen zu beginnen, angemessen zu fördern und zu vollenden. Und dann sagt aber der Satz 2, in einem Bauzeitenplan enthaltene Einzelfristen gelten nur als Vertragsfristen, wenn dies im Vertrag ausdrücklich vereinbart ist. Das heißt, es gibt auch andere Fristen. Ich kann natürlich eine Nichtvertragsfrist vereinbaren. Also sprich, im Sinne einer Fälligkeitsvereinbarung, würde ich jetzt als Jurist sagen. Das heißt, der wesentliche Unterschied ist doch eigentlich, wann tritt Verzug ein beim Auftragnehmer. Und wenn ich den Paragraph 5 weiterlese, jetzt überspringe ich mal Absatz 2 und 3, sehe ich im Absatz 4, verzögert der Auftragnehmer den Beginn der Ausführung, gerät er mit der Vollendung in Verzug oder kommt er der in Absatz 3 erwähnten Verpflichtung nicht nach, so kann der Auftraggeber bei Aufrechterhaltung des Vertrags Schadenersatz verlangen. Wie schaut es jetzt aus mit den übrigen Fristen? Da meine ich doch, komme ich auch zum Ergebnis des Schadenersatzes. Der Witz ist nur, ich komme über 286 hin, 286 BGB, und braucht Mahnungen. Da tritt also kein in gewisser Weise Automatismus ein, sondern ich brauche eine Mahnung. Und das ist doch der einzige große Unterschied, dass ich für Fristen, die nur die Fälligkeit festlegen und keine Vertragsfrist sind, natürlich auch zum Ergebnis des Schadenersatzes kommen kann. Ich muss aber vielleicht einen Schritt mehr gehen. Und darum sehe ich den Unterschied gar nicht so dramatisch für den Bauablauf. Und ich bekomme vielleicht etwas mehr Varianz, wenn ich die Vertragsfristen nur dort einsetze, wo ich es auch brauche. Und das heißt für mich eigentlich an den Stellen, wo ich wichtige und enge Schnittstellen habe, zu Folgegewerken und wo eine Verzögerung, ich sag mal, wirklich den Bauablauf komplett kippen lassen würde. Ich denke jetzt mal beim Hochbau an so Dinge wie Fassade dicht. Auch da können alle Ausbaugewerke arbeiten, da hängt viel dran. Wie seht ihr das?
Ich glaube, der letzte Gedanke ist auch ein ganz wichtiger. Also nicht nur die Frage, was sind die Rechtsfolgen? Da bin ich grundsätzlich bei dir. Wobei man schon sagen muss, wenn ich halt die VOB-Vertragsfrist habe, ich tue mich schon leichter. Also wir haben jetzt den 5.3 auch übersprungen. Die Möglichkeit zu sagen, wenn ich die Gefahr sehe, eine Frist wird nicht eingehalten, ich mache ein Abhilfeverlangen, sage, bring Leute, bring Material auf die Baustelle. Es macht es mir schon einfacher, weil der Weg ins BGB ist dann häufig ein bisschen umständlich. Die VOBB ist dafür maßgeschneidert, ich tue mich leichter. Ich würde die Frage nochmal eine Stufe weiter zurücksetzen. Warum überhaupt Fristen setzen und wann tue ich's? Andreas hat es vorhin ein bisschen skizziert, welche Ausgangssituation hat eine Vergabestelle. Und wir reden jetzt ja mit diesen Einzelfristen regelmäßig über, ich nenne es mal Zwischenfristen. Denn wenn wir ein Gewerk haben, ist völlig klar, es gibt einen Beginn, es gibt ein Ende. Das sieht der Vertrag grundsätzlich vor. Und wenn ich meine Baustelle takte, jetzt machen wir es ganz was Simples, sage ich halt, der Dachdecker kommt erst, wenn der Rohbau steht oder wenn das Haus weitestgehend fertig ist, weil es macht keinen Sinn, dass der Dachdecker schon da ist, während wir noch die Baugrube ausheben. Das heißt, ich takte das Ganze in Reihe. Und die Schwierigkeit entsteht jetzt dadurch, dass manche Gewerke mit Schnittstellen ineinander greifen. Ich nehme jetzt vielleicht mal als ganz typisches Gewerk dafür Elektro. Die sind prädestiniert. Die kommen im Rohbau schon relativ früh, um die ersten Arbeiten zu machen und sind buchstäblich die letzten auf der Baustelle, die dann das Licht anknipsen, wenn dann die Lichtschalter am Schluss drauf montiert werden. Und die haben natürlich Schnittstellen zu anderen Gewerken. Das heißt, die können anfangen, wenn im Rohbau ein bestimmtes Maß erreicht ist. Und sie selber können dann aber erst fertig machen, wenn zum Beispiel im Regelfall der Maler im Raum war. Und das muss ich natürlich takten und da ist die Frage, wie bekomme ich es hin? Aber in den meisten Fällen reichen da Anfangs- und Endtermine. Und du hast es jetzt gerade schön beschrieben, die Dichtheit des Gebäudes ist dann schon eine wichtige Fragestellung, kann ich jetzt anfangen mit dem Innenausbau? Und da sind gleich mehrere Gewerke betroffen. Das heißt, man muss sich wirklich hinterfragen, welche Termine innerhalb eines Gewerkes sind so wichtig, dass ich es im Vertrag wirklich ansprechen muss, weil ansonsten hat der Auftragnehmer des jeweiligen Gewerks natürlich die Freiheit, die Zeit auszuschöpfen, wie er es möchte. Und es gibt bestimmte Zwangspunkte, wo ich sicherstellen muss, dass ein anderes Gewerk während mein Gewerk, über das wir gerade sprechen, arbeitet, bereits rein muss. Und diese Fristen muss ich natürlich notgedrungen nennen, um meine Baustelle dann auch entsprechend zu beschleunigen. Aber es macht auch keinen Sinn, alles, was wir intern durchtakten, den Firmen mitzugeben, wie wir es halt in zwei Richtungen schon beschrieben haben, wenn es letzten Endes im Bauablauf sich ohnehin allein entwickelt und wenn wir keine vertragliche Notwendigkeit haben. Ich glaube, das ist eine große Frage, die man sich stellen muss, unabhängig von der Wirkung der Frist. Brauche ich sie wirklich und welchen Nutzen hat sie? Und dann muss ich gezielt mit meinem Instrumentarium arbeiten, diese Fristen in den Vertrag zu packen oder nicht.
Mir fallen da Baumaßnahmen ein, wo man zum Beispiel eine Mischung hat aus Sanierung im Bestand plus Neubau, wo ich möglicherweise einen festen Zeitpunkt brauche, bis zu dem eben die Sanierungsmaßnahme abgeschlossen ist, damit ich den Neubau entsprechend dort anschließen kann. Das sind so ganz wichtige zentrale Termine, da muss ich möglicherweise vertraglich was festlegen, weil es einfach eine ganz zentrale Rolle spielt, dass hier der Neubau eben an einem bestimmten Tag begonnen werden kann. Aber ich glaube auch, es ist eher gefährlich oder zumindest vielleicht ungeschickt, zu viele Einzelfristen dann zu setzen, wenn es nicht nötig ist. Ich habe diesen Fristenplan, nenne ich ihn jetzt mal, oder diesen Terminplan, wo ich eben die einzelnen Fristen drin habe, den habe ich ja als Steuerungselement. Den brauche ich auch, weil eine Baustelle muss ja von jemandem irgendwo überwacht und gesteuert und begleitet werden. Deswegen sind es Steuerungsfristen, würde ich jetzt mal sagen, aber eben keine zwingenden Vertragsfristen mit den dann daraus folgenden Bindungen, die ich auch als Auftraggeber habe. Das heißt, im Normalfall, oder vielleicht wäre das eine Empfehlung, die wir aussprechen könnten, sollte man sich zu Beginn der Maßnahme wirklich überlegen, gibt es ganz wichtige, zentrale Zeitpunkte, die einfach aus irgendwelchen Gründen, seien sie technischer Art, seien sie vielleicht auch witterungsbedingt, möglicherweise auch Fristen, die von außen vorgegeben werden, jetzt kommt wieder das Stichwort Nutzer, vielleicht auch Politik mit ins Spiel. Muss ich da einen bestimmten Tag X schlicht und ergreifend haben, steht und fällt mit dem die Baumaßnahme, dann würde ich sagen, sollte diese Frist zur Vertragsfrist erhoben werden. Ansonsten bleibt die Frist eine normale Steuerungsfrist im Plan, die aber nicht zu diesem besonderen Fristenbereich, der eben in 5 Absatz 1 der VBB angesprochen wird, zur Vertragsfrist eben gehört. Würdest du dich dem so anschließen können, Roman?
Problemlos. Und das zeigt ja auch schon beispielsweise die Gestaltung der Formblätter des Vergabehandbuchs. Wenn ich dort ins Formblatt 214 hineinschaue, ist vorangekreuzt in der Nummer 1.2 als verbindliche Frist die Frist für den Ausführungsbeginn und die Frist für die Vollendung, die abnahmereife Fertigstellung der Leistung. Alle anderen muss ich explizit im Einzelfall zur Vertragsfrist machen. Auch wenn ich einen Bauzeitenplan beifüge, muss ich dazu noch sagen, dieser und jene Meilenstein, das ist eine verbindliche Vertragsfrist. Kein Automatismus, nicht alles daraus. Das ist aus gutem Grund nicht vorgesehen, weil für die kleinteilige Koordination, ich sage jetzt mal irgendwelche Ausbaugewerke, erst der Gebäudeteil, dann der, beginn im Westen und arbeite dich nach Osten durch die Räume, das sind alles Dinge, die hängen gerade bei der gewerkeweisen Ausführung noch von so vielen Unwägbarkeiten ab, von solchen Details in der Ausführung von Vorgewerken, von irgendwelchen anderen Fragen, dass sich ein Korsett, das sich so eng schnüren würde, dass all das zur verbindlichen Frist wird, nicht einhalten kann. Das sprenge ich sofort. Und jetzt auch mal noch ein ganz pragmatischer Aspekt. Dann habe ich einen Auftragnehmer, der ist von Anfang an, wie soll ich sagen, verprellt. Dem habe ich etwas versprochen, eine Baufreiheit, die ich von Beginn an, nur wenige Tage oder Wochen nach Beginn der Ausführung, kann ich das schon nicht mehr einhalten. Das ist eine fürchterliche Verhandlungssituation. Ich stelle mir das im Jufix schrecklich vor, wenn ich jede Woche mir sagen lassen muss, aber du hast dich ja auch nicht an deine Fristen gehalten. Ich habe da gar keine Baufreiheit. Da ist doch Streit vorprogrammiert. Das heißt, das Reißen einer solchen Frist sollte für den Auftraggeber wie für den Auftragnehmer schon aus Gründen der Zusammenarbeit eine riesige Ausnahme sein. Wenn ich jetzt aber alle Fristen zu solchen verbindlichen Fristen mache und das am besten noch über alle Gewerke, kann ich davon ausgehen, dass es irgendwann im Jourfix nur noch um Zeit geht und nicht mehr um die Leistung.
Ich würde vielleicht gerne noch zwei Beispiele ranhängen, die mir jetzt spontan in den Kopf kommen, wo es dann mal Sinn machen kann. Das habe ich dann, wenn ich ein Gebäude fertigstelle und ich weiß, ich werde bestimmte Nutzungen frühzeitig brauchen. Also keine Ahnung, wir bauen eine Schule und sage, ich muss jetzt mal 2, 3 Klassen schon unterbringen. Der erste Stock muss nutzbar fertig sein zum Schulbeginn, aber die Stockwerke 3 und 4 können dann im nächsten halben Jahr nachgezogen werden. Oder ich brauche einen Hörsaal an der Uni bereits, während dahinter noch irgendwelche Studienräume oder Büroräume dann halt im Nachgang nachgezogen werden. Dann muss ich unter Umständen bei allen Gewerken eintakten, dass zum Tag X alles fertig wird und dann ist es für mich eine Notwendigkeit, sowas einzuziehen. Da kann politischer Druck dahinter sein, das kann der Nutzer sein. Und um vielleicht nicht ganz so hochbaulastig zu sein, noch ein Beispiel aus dem Straßenbau, speziell Autobahn-Thematik, wo ich es herkenne. Es ist durchaus auch sehr, sehr oft interessant und wichtig, Straßenbaumaßnahmen mit Beginn der Winterperiode in einem Stadium zu haben, wo der Verkehr einigermaßen vernünftig fließen kann. Das heißt, ich habe dann Interesse daran, dass bei einer großen Maßnahme eine Fahrtrichtung zum Winterbeginn fertig ist und am Schluss, ganz simpel gesagt, der Schneepflug nicht kreuz und quer durch eine Baustelle fahren muss, was ein Riesenrisiko für die Verkehrsteilnehmer ist, was einen Riesenaufwand bereitet für den Unterhalt, sondern dann möchte ich einfach eine, ja, weitestgehend fertige Straßenseite haben, auf der ich eine vernünftige Verkehrsführung habe. Und da macht es dann auch durchaus Sinn, Zwischenfristen einzuziehen, die ich auch vertraglich fixiere, weil einfach Notwendigkeiten dranhängen. Also es gibt Fälle, wo das absolut sinnvoll ist, sowas einzuziehen, aber man soll es mit Augenmaß machen.
Gebe ich dir recht, lege ich noch ein Straßenbaubeispiel aus dem nachgeordneten Netz drüber oder daneben, ist da genau das gleiche Problem, wenn ich beispielsweise Maßnahmen unter Vollsperrung habe und das Ferienende droht und der Schulbus muss wieder fahren. Dann kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, die Strecke bleibt gesperrt, weil ich die Umleitung überlaste, die Schüler kommen nie wieder pünktlich zur Schule, solange die Maßnahme läuft. Das heißt, ich habe eine Zwischenfrist, zu der muss, in welcher Art auch immer eingeschränkt, dann Verkehr stattfinden können auf dieser Strecke. Das ist selbstverständlich eine Vertragsfrist nach meinem Verständnis.
Ich würde vielleicht zusammenfassend nochmal ein Wort aufgreifen, Thorsten, das von dir gerade kam, das Wort Augenmaß. Ich glaube, das ist das, was man empfehlen kann, mit Augenmaß solche Vertragsfristen tatsächlich setzen, eben dort, wo es wirklich gute Gründe gibt. Aber man sollte das nicht zu inflationär gebrauchen, dieses Instrument. Man macht sich damit selbst eben angreifbar. Und vielleicht eins noch, wenn man dann mal eine Vertragsfrist hat, die tatsächlich auch nicht eingehalten wurde, dann sollte man sich auch darauf besinnen, dass eben die VOBB dann ein Instrumentarium bereithält, wie man damit umzugehen hat. Es geht eben hin zu Schadensersatz oder Kündigungsmöglichkeiten. Da können wir uns ja mal gesondert in einer anderen Folge auch damit befassen. Aber da hat die VOBB so einen kleinen Werkzeugkasten bereit, den man dann auch auspacken und nutzen sollte, weil sonst bringt einem auch die Vertragsfrist nichts, wenn man keine Konsequenzen daraus zieht. Ja, wir bedanken uns für die wirklich sehr gute Frage. Man hat gesehen, das ist ein Themenbereich, über den kann man sehr viel plaudern. Da kann man auch vielleicht ein bisschen eigene Erfahrung einbringen. Es freut uns jedenfalls, wenn Sie uns mit derartigen Fragen oder Themenvorschlägen konfrontieren. Machen Sie das bitte gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.